Ich bin auch wiedergekommen vor ein paar Tagen. Ich war keine 6000, sondern nur 1000 Kilometer entfernt oder ein bisschen mehr. Und es knüpft sehr gut an das, was Claudia als Impression mitgebracht hat. Ich war mit einer kleinen Gruppe in Auschwitz und in Birkenau. Und mir sind zwei Dinge nahegegangen und haben mich sehr bewegt. Das eine war, erst hat man begraben die vielen Toten, dann hat man sie verbrannt. Und wenn du in Birkenau eine große Wanderung machst, das ganze Auschwitz-Lager ist 40 Quadratkilometer groß, das heißt, das kannst du zu Fuß gar nicht ablaufen, da sind viele einzelne Leger, dann läufst du dort in Birkenau auf der Asche von Hunderttausenden von Toten, zugedeckt von einer kleinen Erdkrume. Und dieses Gefühl zu wissen, darunter liegt die Asche ermordeter, verbrannter Juden, 1 Million etwa sind in Auschwitz verbrannt worden, unter dir, unter deinen Füßen. Ich weiß nicht, ob ihr das Gefühl mitvollziehen könnt. Und das Zweite, was ich mitgenommen habe, in dieser schrecklichen Zeit zählten zwei Dinge. Einmal die absolute Erniedrigung der Juden. Sie wurden in Viehwaggons dahin gefahren und keine Toilette, nichts zu essen, gestorben in diesen Wagen und unvorstellbares Leid. Und das Zweite, sie wurden als ein Stück Vermögen gesehen. Das heißt, die Arbeitsfähigen wurden aussortiert und mussten arbeiten. Und der Lohn, den sie dafür bekamen, wurde in die Tasche gesteckt. Den haben sie nicht bekommen. Man hat ihnen die Haare abgeschnitten, bevor man sie vergast hat und hat diese Haare verkauft, zu Wert gemacht. Man hat die Goldzähne herausgebrochen und zu Wert gemacht. Man hat die Kohlen geklaut, mit denen die Hütten eigentlich geheizt werden sollten, und die Gefangenen froren und die Wächter haben das sich in die Keller geschaufelt. Also Geld machen aus dem Tod anderer, das hat mich tief bewegt, dass das so also als ein großer Bogen darüber stand. Und das soll auch der Weg sein zu der Predigt heute. Mein Thema ist, geben ist seliger als nehmen. Und wenn ich gebe, dann sehe ich das Du. Und wenn ich nehme, dann sehe ich mich. Also die andere Auflösung wäre, lasst uns in einer Welt leben, wo wir das Du anschauen, den anderen und nicht uns selber. Am Anfang möchte ich einen Text euch vorstellen. Da ist er. Jesus Christus hat mehr über Geld geredet als über alle anderen Themen. Denn sobald es um das Wesen des Menschen geht, spielt Geld eine entscheidende Rolle, wie wir in Auschwitz auch sehen können. Am Geld zeigt sich der wahre Charakter des Menschen. In der gesamten Heiligen Schrift begegnet man einem engen Zusammenhang zwischen der Charakterentwicklung eines Menschen und seinem Umgang mit Geld. Mir fallen so zwei Sprüche ein, die ich immer so in meinem früheren Leben mal gehört habe. Geld hat man und Geld stinkt nicht. Das sind also ziemlich negative Begriffe. Ich möchte mit einer kleinen Einstiegsgeschichte beginnen. Ein Vermögensberater, ich habe den Marco gefragt, sag mal, du bist ja bei der Bank, bist du Vermögensberater? Hast du das schon mal gemacht? Nein, hat er mir gesagt. Wie schade, aber ich spreche dich trotzdem an, weil du Banker bist. Also stell dir vor, du seiest Vermögensberater in deiner Bank, was du nie gewesen bist und wo du dich auch nicht auskennst. Und du hast zwei Termine. Zum ersten Termin erscheint eine alte Frau, eine Witwe, die seit 6 Jahren verwitwet ist, und sie stellt sich dir vor und sagt, ich habe nichts. Ich habe nichts. Der Kühlschrank ist leer. Diese 10 Euro, das ist alles, was ich habe. Guck sie dir an, Vermögensberater. 10 Euro. Ich lege sie mal hierher. Gott hat mir gesagt, dass ich sie spenden soll. Wohin soll ich das Geld geben? Die Antwort, die mögliche Antwort des Beraters: Sie sind sehr großzügig und gebefreudig. Gott hat uns aber auch einen gesunden Menschenverstand gegeben. Behalten Sie die 10 Euro. Und ich gebe Ihnen noch 10 Euro dazu, damit Sie auch richtig morgen einkaufen können. Ein zweiter Termin. Ein erfolgreicher Geschäftsmann oder Landwirt mittleren Alters erscheint. Die Ernte war dies Jahr sehr gut. Ich werde meine Scheunen abreißen und ganz neue, viel größere bauen. Und dort werde ich meine Ernte einlagern, dann habe ich Vorrat für die Zukunft. Ich möchte gelassen in die Zukunft schauen können. Ich möchte, dass ich es jetzt etwas langsamer angehen lassen kann, so etwas zur Ruhe komme. Und ich möchte etwas früher in die Rente gehen. Und dann möchte ich von meinem Vermögen leben und viel reisen. Ich weiß nicht, ob der eine oder andere einen Satz oder einen Gedanken wiederfindet, der hier jetzt eben ausgesprochen wurde. Was sagt unser Vermögensberater dazu? Das klingt wirklich gut. Sie haben hart gearbeitet für Ihren Erfolg. Gott hat Ihnen die Ernte geschenkt. Und der Hof und das Geschäft, das gehört Ihnen. Die Ernte gehört Ihnen und es ist auch Ihr Geld. Genügend zurücklegen ist ein sehr guter Vorschlag und ich hätte da ein paar Ideen, wie wir dieses Geld, das Sie zurücklegen, auch vermehren können. Ich mache Ihnen da ein paar passende Vorschläge. Und dann haben Sie für alle Zeiten ausgesorgt. Lasst uns lesen Markus 12, die Verse 43 und 44. Jesus rief seine Jünger herbei und sagte zu ihnen: Ich versichere euch, diese arme Witwe hat mehr in den Opferkasten gesteckt als alle anderen. Denn die anderen haben etwas von ihrem Überfluss gegeben, aber diese arme Frau, die nur das Nötigste zum Leben hat, hat alles gegeben, was sie besaß, den ganzen Lebensunterhalt. Das war unsere arme Witwe. Und die Antwort Jesu sieht ganz anders aus als unsere, völlig entgegengesetzt. Er hat keinen Zweifel an dem Menschenverstand dieser Frau. Die irrt sich nicht, sondern die ist klug und denkt richtig. Er sieht sie als das leuchtende Beispiel und Vorbild für uns. In seinen Augen ist sie nicht töricht, sondern sie weiß genau, was sie tut. Wir würden versuchen, ihr das Vorhaben auszutreiben, denn wenn sie das spendet, hat sie ja gar nichts mehr. Wir springen auf den nächsten Text, Lukas 12, die Verse 13 bis 24. Rabbi, wandte sich einer aus der Menge an Jesus, sag meinem Bruder doch, er soll das Erbe mit mir teilen. Lieber Mann, erwiderte Jesus, wer hat mich denn als Richter für eure Erbstreitigkeiten eingesetzt? Dann sagte er zu allen, passt auf. Und nehmt euch vor jeder Art von Habsucht in Acht. Denn auch wenn einer noch so viel besitzt, kann er sich das Leben nicht kaufen. Dann erzählte ihn ein Gleichnis. Ein reicher Bauer hatte eine gute Ernte zu erwarten, überlegte hin und her, was kann ich tun? Ich weiß gar nicht, wo ich das alles unterbringen soll. Dann sagte er sich, ich werde meine Scheune niederreißen und größere bauen. Dort werde ich mein ganzes Getreide und alle meine Vorräte unterbringen können. Und dann werde ich mir sagen, so, jetzt hast du es geschafft. Du wirst auf viele Jahre versorgt. Ruh dich aus, iss und trink und genieße das Leben. Da sagte Gott zu ihm, du Narr, noch in dieser Nacht wird man das Leben von dir fordern. Wem gehört dann alles, was du dir aufgehäuft hast? So geht es jedem, der nur auf seinen Gewinn aus ist und nicht reich ist in seiner Beziehung zu Gott. Dann wandte sich Jesus wieder an seine Jünger. Deshalb sage ich euch, sorgt euch nicht um das Essen, das ihr zum Leben und die Kleidung, die ihr für den Körper braucht. Das Leben ist doch wichtiger als das Essen und der Körper wichtiger als die Kleidung. Dieser reiche Mann hat seinen Besitz rechtmäßig erworben. Was spricht dagegen? Das ist sehr ehrenhaft, vernünftig in unseren Augen. Ich will mal ein positives Bild über ihn zeichnen, hypothetisch, so wie es nicht in der Bibel steht, wie ich es mir habe einfallen lassen. Ich unterstelle einfach mal, dass er regelmäßig in die Gemeinde gegangen ist, dass er seine Steuern ordentlich bezahlt hat, ganz korrekt, wie sich das ergibt. Und dass auch seine Gemeinde den Zehnten von ihm erhalten hat, also einen ziemlichen Batzen von dem, was er dort alles verdient hat. Und er hatte sein Geld durch seine Händearbeit ehrlich erworben, da war kein Trick bei, wie wir das so heute kennen. Und er war sehr, sehr erfolgreich. Aber jetzt wollte er anfangen, mit dem Geld weiteres Geld zu verdienen. Und mit Hilfe des Vermögensberaters bei der Bank, also mit Spekulation. Und das Fernziel war, genügend Geld schon heranzuschaffen, um dann für die Zukunft ausgesorgt zu haben, um vorzeitig in Rente zu gehen, um vielleicht Teilzeitrente zu haben, wie das heute ja auch so gerne gesehen wird. Es gibt ja so viele Modelle, die in diese Richtung führen, dass wir Rentner werden und dann leben können. Da stellen sich ganz viele vor, wenn die Last der Arbeit weg ist, Rentner und leben. Das war seine Vorstellung. Noch ein paar schöne Jahre mit diesem Geld haben. Haben nicht viele Menschen, vielleicht auch manche von uns, diesen Traum? Vorzeitig in Rente gehen, Rente leben, erleben. Ich kann euch sagen, also meine Rentenzeit ist jetzt schon 13 Jahre und sie war sehr schön bisher. Überhaupt keine Frage, aber ich habe nichts auf die Seite gelegt, das irgendwo hat der Staat gemacht. Ich kriege meine Rente vom Staat. Aber trotzdem, also Rentenzeit ist was Schönes. Und sich darauf einzustellen, ist sicherlich auch nicht falsch. Aber was sagt Jesus zu solch einem Traum? Was sagt er zu diesem Mann? Du Narr, wie dumm von dir! Noch in dieser Nacht werde ich dein Leben von dir fordern. Das sollte uns nachdenklich machen. Wer wird dann alles bekommen? Die Schätze, die du gesammelt hast? Wohin gehen sie? Wer nimmt sie? Wer hat sie? Du auf jeden Fall nicht mehr. Dazu ein paar weitergehende Gedanken. Unser Handeln wird von unserem Denken bestimmt. Das, was wir denken, führt zu unserem Handeln. Das müssen wir uns bewusst machen, denn das ist ganz wichtig, wenn wir an uns selber etwas verändern wollen, dann müssen wir mit dem Denken anfangen. Wir denken oder viele denken, die arme Witwe ist dumm, es geht ihr schlecht und noch schlechter, weil sie alles weggibt. Und sie denken, der reiche Mann ist klug, es geht ihm gut und es ist klug, das hinzulegen und sich dann einen schönen Lebensabend zu machen. Gott sieht das ganz genau umgekehrt. Und da kommt der große Widerspruch für uns. Er kennt die Herzen. Er kennt deine Einstellung und auch meine Einstellung zum Geld. Untereinander kennen wir sie nicht, aber Gott kennt uns. Und die Einstellung zum Geld ist in den Gedanken Gottes und unseren Gedanken ein so großer Gegensatz, wie er gegensätzlich ja gar nicht sein kann. Und daran müssten wir ein Stück arbeiten. Wir haben heute sicherlich einen Mangel an armen Witwen und einen Überfluss an reichen Toren in unserer Gesellschaft in Deutschland. Das ist eine Situation. Und auch in der Verantwortung, in der Politik oder auch in der Gemeinde sind nicht die armen Witwen, die die Dinge bestimmen, sondern andere. Wir leben in einem nie dagewesenen Überfluss in diesem Land und ich rede jetzt von Deutschland. Ich bin Deutscher und gehöre dazu. Und diesen Überfluss beschreibe ich aus dem Bild der Vergangenheit rückwärts und aus dem Blick in die übrige Welt, aus der du zum Beispiel und ihr gerade zurückgekehrt seid, aus ganz entgegengesetzten Richtungen, aber einer ganz anderen Welt, und ihr seid sicherlich auch mit einem Stück Kulturschock hier gelandet, kann ich mir gut vorstellen, aus dieser großen Differenz. Mein Kulturschock war nicht so groß, Polen liegt nahe dabei, der Schock war mehr die Toten und die Vorstellungen davon. Wir sind alle reich. Wir fühlen uns nur nicht so. Das ist das kleine Problem. Und es wird in Deutschland von Kinderarmut und neuer Armut geredet. Wenn wir unseren Blick ändern, wird auch unser Denken darüber anders werden. Wir fühlen uns nicht reich, weil wir auf die schauen, die mehr haben. Weil wir zuallererst die Megareichen sehen, die die Millionen scheffeln und dann gucke ich da auf meine kleine Rente am Monatsende Das ist ja so wenig gegenüber den Millionen des anderen. Aber ich komme damit aus. Und der Maßstab ist ein ganz anderer, mit dem wir es messen sollten. Häufig ist auch Neid dabei. Und um das noch ein bisschen in Zahlen zu vertiefen, wir gehören zu den 15% der Wohlhabenden dieser Welt, wenn wir genügend zu essen haben, eine feste Behausung haben und wenn wir ein zuverlässiges Transportmittel haben. Das kann ein Fahrrad sein, das kann irgendein öffentlicher Verkehr sein oder Bahn. 15% der Erdbevölkerung haben das und 85% nicht. Und wenn mir jetzt jemand noch mal erzählen wollte, wir gehören alle zu denen in der Beschreibung dieser Situation, wir seien arm, dann ist das einfach vom Blickwinkel falsch gesehen. Von der Vergleichbarkeit untereinander gibt es Leute, die weniger haben und die mehr haben. Und wenn ich den einen arm und den anderen reich nenne, gut, ist eine andere Definition. Wir gehören zu 5% der Reichen dieser Welt, wenn wir Erspartes haben. Ich will keinen fragen, ob er Erspartes hat oder nicht Erspartes hat. Das müsst ihr so für euch selber sehen. Und es kommt auch nicht darauf an, ob das eine Million ist oder nur 5.000 Euro. Wenn wir zwei Autos besitzen, auch das ist heute sehr üblich in den Familien. Wir hatten, als wir noch Kinder hatten und ich im Beruf war, auch zwei Autos. Heute brauchen wir nur noch eins. Und wenn wir eine größere Kleiderauswahl haben und wenn wir in einem eigenen Haus oder eigenen Wohnung wohnen, dann gehören wir zu den 5% der Superreichen dieser Welt. Da gibt es dann auch so die kleine Spitze der Milliardäre und Millionäre, da will ich gar nicht hinaufsteigen. Mir reicht dieses breite Plafond einfach, einmal bewusst zu machen, wo wir sind. Der Herr sagt in 1. Korinther 10, Vers 26, denn dem Herrn gehört die Erde und alles, was sie erfüllt. Also alles, was auf dieser Erde ist, Menschen, Tiere, Pflanzen, alles, was die Menschen auf dieser Erde besitzen, gehört dem Herrn. Auch deine Rente, dein Arbeitslohn, dein Erspartes, dein Auto. Ich muss es wohl nicht weiter aufzählen. Und du wirst über alles das Rechenschaft ablegen müssen. Römer 14, Vers 12. Also wird jeder von uns für sich selbst vor Gott Rechenschaft abzulegen haben. Und dazu 2. Korinther 5, Vers 10. Denn wir alle müssen vor dem Richterstuhl des Christus erscheinen. Und dann wird jeder den Lohn für das bekommen, was er in seinem Leben getan hat. Mag es nun gut oder schlecht gewesen sein. Du fragst dich, wo ist mein Geld geblieben? Wo ist es hingeflossen, das von Gott anvertraute? Wofür habe ich es ausgegeben? Habe ich auch jemanden unterstützt damit, irgendwo geholfen mit dem, was ich in meinen Händen hatte? Habe ich mir dadurch auch etwas für die Ewigkeit erworben oder lebe ich nur täglich mit diesem Geld? Die Bibel sagt uns, großzügiges Geben wird von Gott belohnt. Egoismus, Selbstsucht und Bequemlichkeit haben keinen Lohn. Epheser 2, Vers 8. Denn durch die Gnade seid ihr gerettet worden, aufgrund des Glaubens. Dazu habt ihr selbst nichts getan. Es ist Gottes Geschenk. Werke können uns nicht retten. Verschenktes Geld, gegebenes Geld kann uns nicht retten. Aber es spielt eine Rolle, was wir als Glaubende an Jesus Christus mit unserem Leben anfangen. Und dazu noch einmal Markus 12, Vers 41. Dann setzte sich Jesus in die Nähe des Opferkastens und sah zu, wie die Leute Geld hineinwarfen. Viele Reiche legten viel ein. Und dann kommt die Geschichte mit der armen Witwe. Jesus hat diesen Opferkasten sehr aufmerksam beobachtet. Das ist mir so an dieser Stelle deutlich geworden. Er setzte sich in die Nähe. Er wollte wissen, was der Einzelne in den Händen hatte. Und was er dort hineingegeben hat. Das heißt, er beobachtet uns. Er möchte nahe genug an unseren Händen sein, um ihren Inhalt zu sehen, wo immer wir dieses Geld hingeben. Bei uns wird auch hingeschaut. Ich habe das mal in einer anderen Gemeinde erlebt, dass dann jemand sagt, das kriege ich zufällig mit. Hast du gesehen, der Otto hat heute gar nichts in den Beutel gesteckt, als der Beutel rumging. So dieser Seitenblick, der hämische, nicht gute. Ich fand das so unmöglich, wie nur irgendetwas, wenn wir einander beobachten an den Taten. Sollte man lieber selber beobachten, was ich selber gemacht habe, aber nicht immer auf die anderen schauen. Das heißt, wir schauen auch hin, aber Jesus schaut mit ganz anderen Augen hin. Er hat großes Interesse an unserem Spendenverhalten. Ihm ist das wichtig. Darum hat er so viel darüber geredet, über Geld und Vermögen, weil es unser Leben begleitet, weil es daraus nicht heraustrennbar ist und wir lernen müssen, damit richtig umzugehen. Wie viele meinen, es sei Privatsache, was sie mit ihrem Geld anfangen? Gott hält es ganz klar für seine Angelegenheit. Es ist seine Sache. Vielleicht ist mancher von euch ein bisschen nachdenklich geworden. Wollen wir das noch vertiefen? Matthäus 6, 19 bis 21. Sammelt euch keine Reichtümer hier auf der Erde, wo Motten und Rost sie zerfressen oder Diebe einbrechen und stehlen. Sammelt euch lieber Schätze im Himmel, wo sie weder von Motten noch von Rost zerfressen werden können und auch vor Dieben sicher sind. Denn da, wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Diese Geschichte von den zwei Schätzen macht das noch einmal deutlich. Und wenn ich so Sicherheit vor Lieben mir ansehe, dann denke ich so an die Tageszeitung, wo jeden Tag mindestens ein Einbruch hier stattfindet in Mülheim und die Leute entsetzt sind, wenn ihnen dann aus ihrem Haus die Dinge gestohlen werden, das, was sie für ihr Leben erworben haben. Oder es war einmal dieser Elbe-Überschwemmung, das ist ein paar Jahre her, und da stand eine Frau vor ihrem zerstörten Haus und sagte, mein ganzes Leben ist hin. Das heißt, das Vermögen, das erwirtschaftet erworben, ist hin. Das war also der allererste Gedanke. Wir werden aufgefordert, Schätze zu sammeln. Das ist das, was der Herr uns sagt. Und ich möchte einfach mal die Frage stellen, was schätzt du am meisten in deinem Leben? Gib sie dir selber, diese Antwort. Was möchtest du auf keinen Fall verlieren? Sicherlich werde dir hier an erster Stelle an Menschen denken. Ich möchte meine Frau auch nicht verlieren. Ich möchte sie noch lange behalten, mit ihr noch lange zusammenleben. Am liebsten gemeinsam mit ihr zum gleichen Zeitpunkt in die Ewigkeit gehen. Aber Gott weiß, dass wie er das macht und wann er das macht. Das ist seine Sache. Woran denkst du am liebsten, wenn deine Gedanken mal frei fließen können, wenn nichts anderes dich stört? Woran denkst du dann am liebsten? Und was bereitet dir die größte Freude? Ein paar Fragen zum Nachdenken. Sicherlich werden wir vieles auf die menschliche Situation beziehen, aber bist du auch so ehrlich zu sagen, was dir Geld bedeutet? Dem einen mehr, dem anderen weniger? Jeder weiß jetzt persönlich, wo sein Schatz ist, worin er besteht. Wir werden aufgefordert, Schätze im Himmel zu sammeln. Und nicht auf der Erde, wo sie gestohlen werden, wo sie zerfressen werden, wo sie vergehen. Denn die Erde vergeht, die Erde wird verbrennen am Ende. Aber die Schätze im Himmel, die hängen mit Geben zusammen. Und dann kommen wir wieder zu dem Wir und Ihr oder wir kommen zu dem Du, das ich jetzt an der Stelle sagen möchte. Ich kann nur geben an dich. Ich kann nur dir geben, einem Gegenüber, das ich ernst nehme und das mir wertvoll ist. Und es geht nicht mit Nehmen. Mit Nehmen und Behalten geht gar nichts. Hinsichtlich des Spenden oder des Gebens müssen wir auch noch mit einem Missverständnis ausräumen. Das Geld, das wir geben, das ist weg. Ich mache mal ein Beispiel. Ich habe hier die 10 Euro. Und du fällst mir gerade ein, Nora, von deiner langen Reise, kannst bestimmt noch was gebrauchen. Ich schenke dir diese 10 Euro. Ich gebe sie weg. Ich habe sie nicht mehr, du hast sie. Bitteschön. Bitteschön.
Dankeschön. strahlendes Lächeln. So, sind die 10 Euro jetzt weg oder sind sie nicht weg? Steck sie ein. Hast nichts zum Einstecken, gut. Sie hat sich gefreut. Und diese Freude, die ist mir zurückgekommen. Die strahlenden Augen, zwar ein bisschen unsicher, was soll das jetzt? Und muss ich die gleich zurückgeben? Oder nein, nein, das sind dein. Bei mir ist es weg, das Geld. Aber es ist doch nicht weg, denn es hat etwas getan. Es hat etwas bewirkt. Es ist etwas geschehen. Und das finde ich gut an dieser Stelle. Das finde ich gut. Es kommt... Kannst du mir gleich wieder geben. Der eigentliche Sinn des Reichtums ist, freigebig davon zu spenden. Sehr schön. Ich gebe es dir gleich wieder. Also dieses Loslassen und Weggeben, es ist nicht weg. Es geschieht etwas damit, etwas Gutes. Es ist nicht für uns verloren. Wir haben das Gefühl, dass es endgültig weg ist, aber in Wirklichkeit bewirkt es in Gottes Reich etwas, bewirkt es mit den Menschen etwas, die es bekommen haben. Und das ist schön, ohne Gegenwert. Du musst dafür nichts leisten, du musst mir nicht schönen guten Tag sagen oder gar nichts. Es ist einfach so. Ich glaube, das ist wichtig, dass wir das lernen. Alles, was wir auf der Erde besitzen, kann uns genommen werden und wird uns genommen werden. Auch dessen sind wir uns nicht so bewusst, glaube ich. Teilweise geschieht das schon auf unserem Lebensweg. Ich erinnere nochmal an die Einbrüche in den Häusern, in unserem Nachbarhaus, wurde eingebrochen und das Entsetzen der Familie und den Schrecken haben wir so ein bisschen mitgekriegt. Der Familienschmuck ist weg, also ein Stück Vermögen, gesammeltes Vermögen über Generationen ist fort, das war weg. Und so wird manches andere weggenommen, vielleicht durch Einbruch oder dir wird deine Handtasche geraubt und meine Frau ist schon mal das Portemonnaie aus der Handtasche geraubt worden und die ganze Handtasche. Und also wir haben dieses mit dem Verlieren schon häufiger erlebt. Und sind wir deswegen tot oder existieren wir nicht mehr? Nein, wir haben uns irgendwo an diese Situation gewöhnt und sagen, das ist das Leben. Man muss ein bisschen aufpassen, aber das gelingt auch nicht immer. Und so musst du dich einstellen, dass von dem, was du hast, in diesem Leben manches verschwindet. Aber du kannst daran selber arbeiten und das ist viel wichtiger. Denn alles, was dir noch bleibt, das ist an dem Tag, wo du stirbst, sowieso weg. Du hast keine Ahnung, was damit passiert. Mitnehmen kannst du es nicht. Das müssen wir uns auch sagen. Also, sollen wir es einfach wegwerfen? Lassen so, wie es kommt? Oder sollen wir aktiv werden? Wir können es freiwillig hergeben und damit Unvergängliches, Unverlierbares schaffen, gewinnen. Wir sind gewissermaßen Gottes Finanzverwalter, seine Vermögensverwalter, die zu treuen Händen das, was er gegeben hat, verwalten und für ihn geben. Geld in sein Reich investieren, Anteile an Gottes Reich erwerben, das ist das, was wir tun sollten. In die Ewigkeit investieren. Dazu gehört auch der Gedanke, dass Gott vielfach in der Bibel sagt, dass der Zehnte für die Priester, der Zehnte für die Gemeinde sein sollte, von dem, was wir besitzen, was wir bekommen. Das ist sein Wunsch. Und ich glaube, dass es auch wichtig ist, dass wir auch an diesen Teil denken. Ich erinnere mich an Schuldenberatung. Es ist jetzt lange her, dass ich die gemacht habe, aber in meiner Zeit der Berufstätigkeit noch und in der ersten Zeit in Rehe. Und ich weiß noch, als ich das erste Mal diese Schuldenberatung machte und dann so den ganzen Plan aufgestellt hatte, Schuldentilgung, Einkommen und was noch zum Leben bleibt, und wir waren fertig, dann sagte ich, guckte ich meinen Gegenüber an und sagte so, wir haben ein Wichtiges vergessen. Ja, was denn? Den Zehnten für den Herrn. Das geht doch gar nicht. Ich habe Schulden und wenn du guckst, es ist doch, ich kann von dem Rest doch fast gar nicht leben. Und jetzt noch einen Zehnten? Ich sage, komm, lass uns das mal einplanen. Den Zehnten eingeplant und es ging. Es ging, es kann noch so eng sein, es geht immer. Und Gott hat das gesegnet. Ich habe gestaunt, wie dieser Schuldenplan aufgegangen ist und wie schnell der sich zum Positiven entwickelt hat. Gott segnet, wenn wir ihm das geben, auch in der größten Not, was ihm gebührt. Die Schulden habe ich selber gemacht. Dafür ist er nicht verantwortlich. Später gehörte das dazu, dass der Zehnte eingeplant wird. Da habe ich die Leute gar nicht viel gefragt. Und wenn sie gläubig waren, nicht? Wenn sie nicht gläubig waren, dann habe ich natürlich ihnen dazu nichts sagen können. Gott zeigt uns, was wir tun sollen. Er zeigt uns auch, wenn wir vielleicht woanders noch was hingeben sollten. Das zeigt er uns auch und das sollen wir genauso freigebig tun. Also lasst uns hier zum Du kommen. Was brauchst du? Was kann ich dir geben? Womit kann ich dir helfen? Und nicht, was tut mir gut und was kann ich brauchen und was ist schön für mich? Manche geben viel, manche geben fast nichts, seufzen, bevor sie es geben, tun das aus reiner Pflicht. Dabei bleibt Freude auf der Strecke. Und zu dieser Freude möchte ich auch noch kommen. 2. Korinther 9, Vers 7. Jeder gebe so viel, wie er sich im Herzen vorgenommen hat. Nicht mit Verdruss oder aus Zwang. Gott liebt fröhliche Geber. Unser Denken bestimmt unser Handeln. Das, was wir uns im Herzen vorgenommen haben, das ist das Entscheidende. Nicht das, was wir tun müssen, irgendeinen Zwang ausüben. Das hat er hier vorne gesagt, der Zehnte soll gegeben werden. Huch, ich habe es nicht getan, jetzt muss ich ja mal schnell dran. Das ist damit nicht gemeint. Schau in dein Herz hinein und nimm dir in deinem Herzen vor, was du tun willst. Und tu es nicht aus Verdruss und tu es auch nicht unter Zwang, sondern denke dran, Gott liebt den fröhlichen Geber. Den möchte er. Was heißt fröhliches Geben? Ich bin überzeugt, dass das, was ich gebe, jetzt genau richtig war. Das ist fröhlich. Ich bin fröhlich. Ich habe dir so gerne, ich habe mir das vorüberlegt, wem gebe ich die 10 Euro? Ich habe genau an dich gedacht. Mit fröhlichem Herzen habe ich gesagt, jetzt mache ich der Nora eine Freude. Und ich weiß, du wertest 10 Euro ganz anders als die meisten von uns nach deinen Erfahrungen dort Nepal. Das hat bei mir auch mitgespielt. Also der Schein ist für dich größer als für uns. Stimmt? Ist so. Also es ist die Frage, wie ich denke, wie ich sehe, wie ich diese Dinge beurteile. Ich erwarte einen hohen Ertrag, wenn ich gebe. Dass meine Gemeinde sich entwickelt, dass sie wächst, dass sie ihre Dinge tun kann, ihre Pflichten erfüllen kann, einen Jugendmitarbeiter einstellen kann und was immer noch an Aufgaben kommt, dass das alles kommt. Und ich bin fröhlich dabei, da mitzuhelfen. Und die Belohnung dafür wartet auf mich in der Ewigkeit. Ist das nicht ein bisschen abstrakt? Ist nicht das heute und hier viel wichtiger? So die ganz Reichen mit ihrer Yacht in Nizza und vielen Autos und Privatflugzeug und ja, es reicht mir ja, wenn ich Auto habe und viele Urlaube machen kann und das ist doch schön, wenn ich das jetzt so leben kann, auch das Rentenalter leben kann. Warum denn erst auf die Ewigkeit warten und das ist so wenig definiert, was da auf mich zukommt? Ist doch viel attraktiver, heute hier zu leben. Und das ist dabei unser Problem. Wir vergessen, dass die Erde nicht unsere Heimat ist. Dass wir nur vorübergehend hier sind. Eine vorübergehende Wohnung. Wir nehmen die himmlische Heimat, die auf uns wartet, nicht ernst genug. Da liegt ein großes Problem, das unser Denken wieder steuert. Und daran müssen wir auch arbeiten. Vielleicht helfen die heutigen Denkanstöße da, wo es nötig ist, dass ihr euer Verhältnis von Gott und Geld überdenkt, ordnet, verändert, was immer dran sein wird. Und dann gibt es nur Gewinner. Du selbst wirst ein Gewinner sein, deine Gemeinde wird ein Gewinner sein, die Menschen werden Gewinner sein, die dir begegnen. Du wirst ein Du-Mensch sein, der selber viele Freude zurückbekommt. Und ganz besonders wird sich unser Herr darüber freuen, wenn du dein Herz in diese Richtung neu ausrichtest. Amen.